Fehlende Empathie, emotionale Kälte und Macht als sogenannte Stärken, endlich machen statt nur labern, einfache Lösungen und über jeden Zweifel erhabene, auch mit Gewalt durchzusetzende Klarheit, all das sind Eigenschaften und vermeintliche Tugenden, die gerade hoch im Kurs zu stehen scheinen. Nicht nur auf der politischen Weltbühne, sondern auch, wenn es darum geht, als junger Mensch Geschlechteridentitäten auszuhandeln und sich zu finden. Besonders männliche Jugendliche und junge Männer, und genau dazu sprachen wir nämlich in der vergangenen Folge, stehen hier im Beschuss der sogenannten Manosphere, die ihnen die gefährliche Illusion einer einfachen Antwort auf eine immer noch ungelöste Frage bietet: Wann ist ein Mann ein Mann? Über 40 Jahre nach Veröffentlichung des Songs Männer von Herbert Grönemeyer stellt sich diese Kernfrage der geschlechtsbezogenen Identität derzeit gravierender denn je. Heute wollen wir dazu wieder auf eure Meinungen, Erfahrungen und Ideen schauen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Community-Formats. Und ja, das Besondere ist, heute begrüße ich Vera neben mir, nicht wie sonst meine geschätzte Kollegin Mirna. Die ist leider eben krankheitsbedingt heute nicht zugegen. Aber ich freue mich natürlich auch mit dir heute die Folge zu bestreiten. Ja, Vera, du bist erfahrene, langjährige Medienpädagogin und bist ja auch jetzt kein ganz neues Gesicht in unserem Podcast. Du hast ja schon in einigen Folgen halt auch aktiv mitgewirkt und warst eben ja, hast Rede und Antwort gestanden und selbst auch durch entsprechende Folgen geführt. Aber es gibt ja natürlich noch mehr. Du bist ja auch Mutter eines Sohnes und damit wird es ein bisschen persönlich gleich zu Anfang. Vielleicht vor diesem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund, dass wir halt über die Manosphere gesprochen haben. Wenn ich das fragen darf, wie spielt bei dir in der Familie, in der Interaktion mit deinem Sohn Männlichkeit, männliche Rollenvorbilder eine Rolle?
Eine große, begleitet uns schon mindestens seit der Geburt. Einige Fragen haben wir uns auch schon im Vorfeld gestellt. Also von der Manosphere ist er tatsächlich noch etwas entfernt, denn er ist 9 Jahre alt und kommt mit dem Content noch nicht so in Kontakt. Das heißt, dieser Theorie-Praxis-Abgleich steht uns noch bevor. Aber ich glaube, ganz, ganz vieles, was irgendwann in diese sehr extremen Vorstellungen von Männlichkeit münden könnte, passiert in jungen Jahren in der Kindheit. Denn da prägt sich ganz vieles. Und wenn ich so zurückdenke, womit haben wir uns befasst? Es war sicherlich die Frage unseres Vorbildes oder ist es weiterhin, was leben wir vor? Denn wir als Eltern haben ja gerade in den ersten Jahren absolute Schlüsselrolle gehabt. Da war es noch nicht das Umfeld, sondern wir. Und da ist so die Frage, wie leben wir ein Rollenbild von Männlichkeit und Weiblichkeit vor? Und da habe ich festgestellt, dass man sich das in der Theorie vor der Geburt sehr einfach vorstellt und ich da auch mit Idealen drangegangen bin, die dann aber doch sehr schnell auch in gesellschaftlichen Realitäten scheitern. Sowas wie, wer verdient mehr, wer geht in Elternzeit, wer geht in Teilzeit, wer arbeitet Vollzeit weiter, vermittelt ja auch schon Zuständigkeiten. Wer ist in der Rolle der kümmernden Person, wer ist in der Rolle der versorgenden Person? Und auch da habe ich gemerkt, dass die Ideale so nicht immer lebbar sind oder es sehr viel Bedarf, um das auch wirklich in der Realität zu leben.
Ja, spannend. Vielen Dank für die Einbringung jetzt auch so ein bisschen so der elterlichen Perspektive, nenne ich es jetzt mal. Und es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass du das hier eigentlich auch so öffentlich teilst. Deswegen danke dafür. Aber nun natürlich zu euch. Wir haben ja wie immer, und das tun wir im Prinzip jeden Monat, wo wir halt immer unseren Podcast veröffentlichen, auch nach eurer Meinung, euren Erfahrungen, euren Eindrücken gefragt. Und dazu platzieren wir immer eine Instagram-Umfrage. Und da möchten wir auch nochmal auf ein paar Ergebnisse, die wir eigentlich ganz spannend fanden, eingehen. Und zum einen haben wir nämlich da eingangs gefragt, wie stark denn, meistens sind es Lehrkräfte, die uns Antwort geben, aber es können ja auch ganz andere, einfach an Medienbildung interessierte Menschen sein, eine Polarisierung von Geschlechterrollen auf Social Media überhaupt wahrgenommen wird. Und da hatten wir so einen Schieberegler geschaltet und da fand ich es auch schon wieder sehr spannend, also dass dieser Ausschlag doch sehr in die sehr starke Richtung geht, also dass das schon offensichtlich präsent ist und diese Polarisierung auch wahrgenommen wird, über die wir gesprochen hatten, eine gewisse Einseitigkeit halt auch vorliegt und ganz spannend auch dann in dieser darauffolgenden Frage, ja, wie stark beeinflusst deiner Einschätzung nach denn Social Media nun das Männerbild von Jugendlichen? Und da hatten wir auch einen Schieberegler eben installiert quasi. Und da war der Ausschlag noch stärker in Richtung stark. Und das sagt ja eigentlich schon einiges. Also da wird schon auch eine Wirkmächtigkeit von entsprechendem Content angenommen oder eben auch selbst erlebt in Schule oder bei den eigenen Kindern. Das heißt, es ist etwas, worüber man sprechen muss. Und es ist da und man kann es nicht ignorieren sozusagen. Ne? Und dann hatten wir quasi darauf nochmal gefragt, glaubst du, und das speziell eben an Lehrkräfte auch geframed, dass die Schülerinnen und Schüler darüber, über diese Konfrontation, problematische Männlichkeitsbilder und Geschlechterrollen vorgelebt bekommen, vermittelt bekommen. Das wiederum fand ich spannend, weil nur 11%, oder ich sage jetzt nur 11%, da mit Ja größtenteils geantwortet haben, 56%, also die überwiegende Mehrheit, teilweise nur gesagt hat und ein Drittel, also jeder dritte Befragte, hat gesagt, nee, das sehe ich nicht so, dass das problematisch ist. Wie würdest du das einfach jetzt mal ganz spontan bewerten, einschätzen, auch vor dem Hintergrund deiner Erfahrung? Weil das fand ich wiederum ein bisschen überraschend, also da hätte ich mehr damit gerechnet, dass es schon als problematischer wahrgenommen wird.
Wäre ich auch ein bisschen ratlos bei der Beantwortung der Frage?
Wir stellen so schwierige Fragen.
Ja, nein, weil ich ja gar nicht in der Blase bin. Die jungen Menschen haben ihre eigene Blase, haben ihre eigene Nutzung und die ist ja ganz unterschiedlich von Kind zu Kind, von Person zu Person. Und ich muss sagen, es braucht schon auch viel Austausch und Kontakt zu vielen verschiedenen Kindern und Jugendlichen, um wirklich einschätzen zu können, wie sieht das denn im Schnitt aus? Wir haben dann punktuelle Einblicke, vielleicht geframed durch Situationen, in denen sie besonders problematischen Rollenbildern begegnen, vielleicht aber auch durch Gespräche mit besonders reflektierten Schülerinnen und Schülern, die ganz tolle alternative Rollenbilder in Form von Influencerinnen und Influencern entdecken. Ich könnte das schwer beantworten. Wenn ich mich bewege, durch TikTok, Instagram, mir Profile anschaue, dann begegnen mir auf jeden Fall sehr, sehr problematische Rollenbilder. Und was durchaus mein Eindruck ist, ist, dass die Situation so ist, dass diese sehr dominieren, dass sie sehr laut sind, sich sehr durchsetzen und sehr schnell verbreiten, weil sie einfach, ihr hattet ja auch im Podcast drüber gesprochen, ja auch eine sehr einfache Lösung bieten auf dem Silbertablett und da gibt es psychologische Mechanismen, weshalb wir besonders darauf reagieren und sich das schneller verbreitet. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade in Bezug auf Männlichkeit im Internet weniger alternative Rollenbilder oder Rollenvorbilder auch tatsächlich zu finden sind. Wenn ich mich jetzt als junger Mann hinsetzen möchte und mir eine Blase aufbauen möchte, die ein Gegengewicht bildet zu diesem Manosphere-Content, glaube ich, stoße ich auf weniger Rollenvorbilder, als das Mädchen hätten.
Ja, das vermute ich auch. Und vor allen Dingen muss ich es mir auch selektiv erstmal zusammensuchen. Wie komme ich da hin? Ne? Also wie finde ich entsprechenden Content, wo ja auch nachgewiesenermaßen der Algorithmus eigentlich dazu führt, dass ich sehr schnell schon zu Beginn auf entsprechenden Manosphere-Content eigentlich stoße und ruckzuck bin ich in diesem vermeintlichen Rabbit Hole dann auch eben drin. Total wichtige Anmerkung. Und dann fand ich es auch total spannend noch, weil das hatten wir auch gefragt und wir hatten es ja in der Hauptfolge ja auch beleuchtet, dass dieses Thema Einsamkeit offensichtlich so einen Nährboden einfach darstellt für diese Durchschlagskraft und die Attraktivität von entsprechendem Content. Und diese Einsamkeit ist gerade bei jungen Männern oder eben männlichen Jugendlichen deutlich ausgeprägter. Und da hatten wir eben gefragt, ja, wie präsent sind denn diese Themen eigentlich im Schulkontext? Wird das irgendwo angegangen? Wird das behandelt? Auch da wieder eine Schieberegler-Antwortmöglichkeit. Und da war der Ausschlag wirklich nach ganz unten. Heißt mit anderen Worten, es ist eigentlich so gut wie nicht präsent. Und das finde ich auch, das zeigt schon, wie problematisch das Ganze ist, weil wir packen nicht an der Ursache an. Und das hast du schön eingangs ja auch in quasi dem persönlichen Exkurs so ein bisschen beleuchtet. Genau darum geht's, um Gefühle sprechen, wenn wir, ne, also das Einsamkeit ist letztendlich ein Gefühlsmix, der resultiert aus verschiedenen anderen Grundlagen und da muss man drüber sprechen können. Und offensichtlich findet genau das auch in Schule nicht statt oder kann nicht stattfinden.
Ja, wir wissen natürlich um die knappen Ressourcen an Schule, wir wissen um die Schwerpunkte, um das, was sie auch in kurzer Zeit vermitteln müssen, was erfüllt sein muss. Und es gibt ganz viele Themen, die ganz wichtig sind. Und interessant, da auch nochmal von unseren Zuschauern die Rückmeldung zu bekommen, wie das dann in der Realität an Schule aussieht. Aber das ist auch etwas, das erlebe ich auch nicht nur an Schule so, sondern tatsächlich auch bei außerschulischen Bildungsangeboten. Ich habe vor meiner Tätigkeit als Medienpädagogin 10 Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet und hatte dort den Arbeitsschwerpunkt geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen. Nun war auch da die Besetzung zwischen den Geschlechtern so, dass es innerhalb der Mitarbeitenden der Jugendzentren deutlich mehr Frauen als Männer gab. Das heißt, das Potenzial, geschlechtsspezifische Arbeit mit jungen Menschen zu machen, war deutlich größer bei den Frauen. Denn wenn ich geschlechtsspezifische Arbeiten mit Kindern mache, kann ich nur mit Mädchen arbeiten und Männer nur mit Jungen. Und es gab einfach weniger Männer, die das übernehmen konnten. Es gab weniger Ressourcen dafür. Und der Bereich der Gleichstellung, was Förderung von auch jungen Mädchen und jungen Frauen betrifft, wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch durchaus gefördert mit finanziellen Mitteln, mit Ressourcen. Da wurde ordentlich Power reingesteckt. Und ich hatte immer so den Eindruck, das passiert aber nicht unbedingt bei der jungen Arbeit ebenso. Das heißt, das ist meine Einschätzung, die Mädchen haben ganz viel Unterstützung bekommen, Alternativen zu entwickeln, ihren eigenen Weg zu finden, alternative Rollenbilder aufzubauen. Auch da gibt's Riesenherausforderungen. Wir sind noch lange nicht bei einer Gleichstellung angekommen. Aber in diesem Punkt habe ich durchaus den Eindruck, dass Jungen da nicht die Unterstützung bekommen haben in der Vergangenheit, was meines Erachtens dazu führt, dass die Jungen heute so ein bisschen vor so einer Leere stehen, die auch mit der Einsamkeit zusammenhängt. Die haben keine Alternative aufgebaut. Jetzt hat sich bei den Mädchen irgendwas entwickelt, aber das Ganze ist ja ein System. Und wenn sich im System irgendwas entwickelt, dann passiert an anderer Stelle ja auch was. Und was passiert aber bei den Jungen? Wurde das Gefühl gefüllt durch andere Vorstellungen von Männlichkeit, die sie entwickeln konnten mit Unterstützung? Ich würde sagen, sie hatten weniger Unterstützung darin. Und das mag sich möglicherweise auch darin äußern, dass Jungen heutzutage zum Beispiel bei schulischen Leistungen deutlich schlechter abschneiden als Mädchen. Da spielen auch andere Aspekte eine Rolle, ganz sicher. Aber vermutlich spielt auch das damit rein. Und ja, das ist ein Punkt, wo ich durchaus fordern würde und einen großen Bedarf sehen würde, da mehr Power reinzustecken, dass zum Beispiel außerschulische Organisationen an Schule kommen können und dort Projekte durchführen können. Das habe ich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit immer super hilfreich erlebt. Da kamen von Pro Familia oder anderen Institutionen dann männliche Sozialarbeitende, die entsprechende Unterrichtsprojekte bei uns im Jugendzentrum außerhalb von Schule durchgeführt haben, aber mit Schulklassen, dann getrennt nach Geschlechtern. Und das waren ganz tolle Rollenvorbilder. Die haben auch wirklich funktioniert, weil sie nicht das komplette Gegenteil von dem waren, was Menosphere propagiert, sondern ein ganz cooles Vorbild waren, mit dem sich die Jungen identifizieren konnten. Und gleichsam haben sie über Gefühle gesprochen, waren reflektiert. Und genau sowas braucht es noch mehr. Wir sind ja hier in Frankfurt. Es gibt sowas wie die Heroes Offenbach zum Beispiel als Organisation, die junge Männer einbindet, die genau das sind. Weil bei Jungen ist es ja irgendwie so ein Zufallsprodukt. Wem begegne ich da? Ich habe erstmal weniger Identifikationsfiguren so in meinem Großwerden, aber dann ist ja auch nochmal so ein bisschen Zufall. Wie sind die? Habe ich einen besonders patriarchalen Vater, der dieses klassisch männliche, tradierte Rollenbild sehr stark lebt? Habe ich dann vielleicht in Kindergarten, Kita und Grundschule gar keine männlichen Bezugspersonen? Dann ist dieser Raum für diesen inszenierten und auch KI, inzwischen immer mehr KI-generierten Content ja noch viel größer und da brauchen wir mehr Gegengewicht und das dürfen wir nicht dem Zufall überlassen, sondern da braucht es Förderung, da braucht es Strukturen und da braucht es Power, damit alle Geschlechter davon profitieren.
Absolut, also kann man nur unterstreichen bzw. so stehen lassen an der Stelle. Es muss viel passieren, aber wie es so immer so schön ist, es ist einfach eine riesen Herausforderung, als vor den Hintergründen Zeitmangel und was sonst alles für Herausforderungen anstehen, das überhaupt zu bewerkstelligen. So ein bisschen in die Richtung hatten wir ja auch nochmal gefragt, euch da draußen, ja okay, was passiert denn da jetzt in Sachen Geschlechterrollen, in Sachen Social Media, Männlichkeitsbilder an Vermittlung, auch im Schulkontext? Und das fand ich auch wieder sehr bezeichnend unterstützt, was du sagst, dass eben, und da geht es ja nicht um Schuldzuweisung, einfach leider Gottes sehr wenig stattfindet, beziehungsweise stattfinden kann. Nämlich haben da 86% der Gefragten gehabt, nein, wir haben über diese Themen eben im Unterricht noch überhaupt nicht gesprochen. Das spricht Bände. Und dann haben wir eigentlich nochmal weiter gefragt, ja okay, aber falls, also für diejenigen, die das bereits aufgreifen konnten, in welcher Form habt ihr das eigentlich gemacht? Weil das ist natürlich für uns auch immer spannend, methodisch zu schauen, was kann man medienpädagogisch da eigentlich machen? Was sind vielleicht auch erprobte Ansätze, die da draußen schon sind? Und da hatte uns eine Userin angeschrieben, auch über Instagram, ich zitiere das hier einmal, Medienkompetenz. Und ob sie sich mit anderen vergleichen und was das mit ihnen macht. Das wäre sehr ganz, ihrer Meinung nach, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und das hat mich gleich wieder zu diesem Zitat oder Aphorismus gebracht, ich glaube, es dänischen Philosophen Søren Kierkegaard wird es zugeschrieben, der Vergleich ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Da bin ich nämlich auch mal privat irgendwie drüber gestolpert und habe mir dann so gedacht, ja, es ist eigentlich ein super, super spannender Punkt, ne? Also wie können wir auf diesen sozialen Vergleich auch hinweisen, dafür sensibilisieren, warum gibt's den überhaupt, ist der notwendig, können wir dem entfliehen, vielleicht können wir da auch ganz kurz nochmal eben einhaken, wie siehst du das, also hältst du das für unvermeidlich, ist es was Gutes, ist es was Schlechtes und wie kann man aber vielleicht auch diese ungesunden Auswüchse, und das steht ja im Kern der Manosphäre-Geschichte, ja auch vielleicht einhegen und vermeiden.
Jetzt bin ich Medienpädagogin und hoffe, ich drücke das trotzdem fachlich qualifiziert aus. Ich glaube, dass ein Vergleichen durchaus natürlich ist und unvermeidbar. Gibt Orientierung, sich zu vergleichen, hilft dabei, die eigenen Stärken auch zu erkennen, aber auch Dinge, an denen ich arbeiten möchte. Jetzt ist natürlich nur die Frage, mit wem findet der Vergleich statt? Und ist es deswegen ein guter Vergleich, der mir selber hilft, oder ist es ein Vergleich, der nicht funktionieren kann und auch dadurch negative Folgen haben kann? Wir waren ja gerade eben bei der Unterrepräsentanz von männlichen Rollenbildern, Rollenvorbildern im Aufwachsen von Jungen und dem großen Raum, den dadurch die Medien haben und insbesondere Plattformen wie TikTok und Instagram. Und da sehe ich durchaus, dass der Vergleich oft kein realistischer ist. Und da sehe ich dann ein großes Problem. Vergleiche ich mich mit Personen, die einem Ideal entsprechen, die mir nicht ebenbürtig sind, auf Augenhöhe? Das kann natürlich motivieren, wenn ich mir als Junge einen Sportler anschaue, der total gut ist, mein liebster Fußballer, dann kann mich das motivieren, selber mehr Sport zu machen. Dann ist der Vergleich nicht unbedingt nur negativ, wenn es sich nur darin äußert, dass ich mich mehr bewege. Super. Wenn es aber darin endet, dass ich selber in meinem Selbstwert mich zurückgesetzt fühle, weil ich niemals das erreichen kann, was dieser absolute Weltklassen-Spitzensportler erreicht hat, dann wird das Ganze problematisch. Und wenn wir dann bedenken, dass diese Vorbilder vor allem ja auch auf medialer Ebene bestehen und die ja gar nicht die Realität abbilden, dann funktioniert der Vergleich nicht. Das ist kein fairer Vergleich, denn das Ganze ist erstens inszeniert und zweitens zunehmend KI generiert. Das haben wir bei Frauen ja auch über Schönheitsfilter und Ähnliches. Das ist kein Thema, das nur junge Männer betrifft oder Männer im Allgemeinen betrifft. Aber es ist einfach kein realistischer Vergleich. Da kann ich nur schlecht abschneiden.
Ja, absolut. Und gut, dass du auch nochmal darauf hinweist, also dass genau diese soziale Vergleichsdynamik eben ja nicht nur für Männer gilt. Wir haben logischerweise jetzt einen Fokus auf den Manosphäre gelegt. Das Gleiche findet man bei Frauen auch. Du hast es angesprochen, also ich war da auch nochmal über einen spannenden Vogue-Artikel tatsächlich aus von Mitte letzten Jahres gestoßen, wo das auch sehr schön aufgearbeitet wurde. Also was effektiv nichts anders ist, wo auch ein gewisses weibliches Bild medial produziert wird über KI-Schönheitsfilter, versucht wird, dem nahe zu kommen. Deswegen gibt es immer mehr Mikroeingriffe auch im chirurgischen Bereich und so weiter. Und da fand ich so schön auch so Zitat aus dem Artikel, ja, das ist letztendlich so eine Scheinschönheit zum Mitnehmen, jederzeit abrufbar. Und ich finde, da kann man super diese Brücke schlagen. Ja, was diesen Manosphäre-Content auszeichnet, er ist genau auch das. Ja, er ist Männlichkeit zum Mitnehmen, kurz, knapp, einfach aufbereitet, vermittelt vermeintlich so einen Sinn und gibt halt Ja, aber es ist eine Scheinsicherheit, eine Illusion, die, wie du schon gesagt hast, eigentlich nichts mit Authentizität, mit Echtheit zu tun hat, sondern maximal hochstilisiert und eben dann auch gefährlich letztendlich.
Sie zeigen ja auch nie die negativen Seiten, die es möglicherweise für sie hat. Das so zu der Inszenierung, bis hin zu der Tatsache, dass es ja inzwischen auch viele Profile gibt auf TikTok oder Instagram, denen Millionen von Menschen folgen, die gar keine realen Persönlichkeiten sind. Das sind reine KI-Avatare, die dann als Vorbilder fungieren. Ich vergleiche mich mit einem KI-Avatar oder mit einem kleinen Ausschnitt von dem, was mir gezeigt werden soll. Das ist kein realistisches Bild. Und ich vergleiche nicht nur mich damit, sondern mein chaotisches Innenleben als junger Mensch, der in der Entwicklung ist. Also ich vergleiche mich ja auch nicht mit meinem Schein nach außen, mit deren Schein nach außen, sondern mein Innenleben mit deren inszeniertem Außen. Das funktioniert nicht.
Ja, eigentlich Wahnsinn, wenn man länger drüber nachdenkt. Ja. Ja, super spannend. Ganz kurz, bevor wir so ein bisschen auch nochmal darauf eingehen wollen, ja, Problemlösung, was kann man denn jetzt eigentlich tun? Vielleicht nur nochmal so als Hinweis, weil es jetzt sehr aktuell nochmal ist, um sich diese Intensität dieses Problems von Manosphäre wirklich bewusst zu werden, ist auch jüngst nochmal eine neue Studie rausgekommen im Zuge der Berlinale, Mitte Februar, und zwar die Studienreihe Soziale Medien, Geschlechterbilder und Werte. Und da hat es schon mal 2019 auch eine Studie gegeben, die viel beachtet war zu Geschlechterdarstellungen in Social Media. Die hat eigentlich nochmal jetzt diese neue Studie wirklich festgehalten, dass dieses Problem sich nochmal drastisch verschärft hat, hat sich speziell auch eben Jungen angeschaut, männliche Welt und Rollenbilder und Wertevorstellungen. Und ich fand das bezeichnend, wenn man wirklich da mal reinschaut, was da so rausgekommen ist. Denn da haben zum Beispiel gesagt, 42% der befragten Jungen, dass sie ein Geschlechterbild haben, dass Männern einfach mal mehr Rechte zugesteht als Frauen und dass das auch völlig normal ist beispielsweise. Ich schaue hier nochmal gerade, also sowas wie auch 97% sehen Männer und Frauen von Natur aus an als völlig grundsätzlich unterschiedlich und unvereinbar sozusagen. 95% finden, dass Gendern grundsätzlich abgeschafft werden sollte. Und das amalgamiert dann teilweise zu so einem wirklichen Weltbild, ne? Also das wirklich von so einer Dominanz von Männern, und darüber haben wir ja genau gesprochen, dass das eigentlich so die Gefahr auch darstellt, bis so hin zur Unterordnung der Frau, bis hin zu Sexismus und so weiter und so fort und Gewaltausübung führen kann. Und hier wurde eben auch gesagt, ja, das ist letztendlich jeder vierte dieser befragten Jungen, der schon so ein Weltbild hat. Und das zeigt für mich nochmal ganz aktuell jetzt, deswegen wollten wir das auch nochmal aufgreifen. Das Problem ist akut, es ist auch hochgradig politisch, das wird dann auch eben schön gezeigt, es überschneidet sich mit rechtsextremem Content, man landet sehr, sehr schnell über die algorithmische Ausspielung und Filterung dann entsprechend auch in solchen politischen Blasen. Ja, also nochmal eigentlich nur einen eindringlichen Appell, man sollte sich mit beschäftigen, es ist ein hochgradig wichtiges Thema. Aber man kann was tun, und das ist, glaube ich, auch das Schöne, und da sollten wir am Ende auch nochmal drauf eingehen. Was kann man eigentlich tun? Was könnten Ansätze sein? Auch da hatten wir eine spannende Zuschrift nochmal erhalten von einer Userin namens Unterricht ist Haltung. Auf unseren Themenpost, wir machen ja auch immer begleitend eben Themenpostings auf Instagram. Und sie hatte uns geschrieben, wir brauchen Social-Media-Sprechstunden an der Schule. Also ein Ort, wo Schülerinnen sich hinwenden können, wo Lehrerinnen auch sehen, was die Jugendlichen da wirklich eigentlich bewegt da draußen bei Social Media. Dieses Konzept Social Media Sprechstunde, was hältst du davon? Was ist das überhaupt? Vielleicht kannst du da auch nochmal uns das ein bisschen einordnen.
Ja, ich sage ganz pauschal erstmal als Antwort darauf, ja, das brauchen wir. Das so wäre total toll. aber warum? Ja, eigentlich passt das, was ich vorhin ja gesagt habe, auch ganz gut dazu. Ich kann das nicht einschätzen, in welchen Blasen sie sich aufhalten. Und wenn ich heute denke, ich habe ein Bild davon, sind die jungen Menschen übermorgen ja wieder irgendwo anders. Das heißt, die Basis von allem ist, dass ich als erwachsene Person erstmal mir einen interessierten und neugierigen Eindruck verschaffe davon, was machen die denn da überhaupt? Was fasziniert sie daran? Was sehen sie selber vielleicht schon als problematisch an? Ohne dabei zu werten. Das tue ich am besten, wenn ich mit jungen Menschen spreche, und das wird viel zu selten getan. Ich glaube, wir gehen als Erwachsene viel zu schnell diese Leiter hoch und denken, oh, das ist so und so und die Jugend funktioniert so und so, und dann sind wir irgendwo in Ableitung, aber die treffen vielleicht gar nicht zu, weder in die eine noch in die andere Richtung, weder einen, die sind total unreflektiert. Nein, im Gespräch erlebt man, was sie doch selbst auch schon kritisch sehen, noch in dem, naja, die können super damit umgehen, die sind ja damit aufgewachsen. Im Gespräch merkt man dann, die stehen vor Herausforderungen und diese Herausforderungen betreffen auch uns alle als Gesellschaft. Und deswegen finde ich dieses Angebot super toll und wichtig als Möglichkeit, einen Raum zu haben, wo ich hingehen kann, wenn ich Fragen habe, wenn ich Dinge beobachtet habe. Ich glaube nicht, dass das jetzt von jungen Männern genutzt würde, die da schon ganz tief in diesen sehr verfestigten Rollenbildern drin sind. Aber gerade um das im Vorfeld zu erkennen, gerade Jüngere, die erlebe ich auch immer sehr gesprächsbereit und offen in Projekten. Da, wenn eine Frage stellt, gehen alle Hände in der Klasse nahezu nach oben. Sich einfach unvoreingenommen ins Gespräch zu begeben, sich zeigen zu lassen, was sie da machen, nicht zu werten, weil sie dadurch ja auch so ein bisschen das verteidigen müssen, was ihnen wichtig ist, sondern einfach zu schauen, was macht ihr da, was interessiert euch daran und aber auch zu unterstützen bei Problemen, weil das durchaus genau diese Verknüpfung sein kann zwischen, ich kann jetzt individuell ein bisschen was tun, aber ich kann daraus auch Ableitungen treffen, wie ich das dann nochmal strukturell an Schule besser einbinden kann, welche Projekte es braucht, für welche Jahrgangsstufe. Und das müssen gar nicht mal unbedingt ganz spezifische Projekte dann zu -4 in Klasse 11 sein. Ja, auch, wäre toll, aber auch schon ein bisschen früher anzusetzen.
Danke für die Einschätzung. Ich hatte auch da nochmal nachgeschaut im Vorfeld. Also dieses Konzept der Social-Media-Sprechstunde ist ja auch maßgeblich durch Silke Müller, Digitalbotschafterin Niedersachsens, in Verbindung mit einer weiteren Lehrkraft von der Schule, an der sie damals Schulleiterin war für über 16 Jahre, glaube ich, und jetzt beurlaubt ist, entwickelt worden. Und also ich finde diesen Ansatz an sich einfach klasse zu sagen, auch okay, wir haben hier wirklich mal so einen Ort in der Schule, eine Art, es ist immer die Frage, wer es dann macht. Ist das ein Vertrauenslehrkraft? Ist es vielleicht auch ein Schulpsychologe, der das vielleicht gut machen kann? Ich weiß es nicht, da bin ich jetzt institutionell auch nicht tief genug drin. Aber überhaupt diesen Ort zu haben, dass da Schülerinnen und Schüler hingehen können, drüber sprechen können, was ihnen da begegnet, was sie erlebt, auch für furchtbaren Content, das ist ja nun mal so. Wo haben wir den Raum sonst? Mit den Eltern wird es unheimlich schwierig, auch über solche Themen zu sprechen, weil dann ganz schnell natürlich droht, Handyverbot, ne, weg damit. Und ja, also finde ich vom Ansatz her einfach eine schöne Idee, ist immer die Frage dann der institutionellen Umsetzung, wie kriegt man das auch wirklich hin, dann auch in die Breite. Da machen die beiden im Übrigen auch jetzt neuerdings ein Angebot auf socialmediasprechstunde.de, wo sie halt wirklich auch, es ist aber ein kommerzielles Angebot natürlich, entsprechend auch Anleitung geben, wie so eine institutionelle Ausgestaltung so einer Sprechstunde aussehen kann mit Handlungsanweisungen und so weiter. Will sagen, wir konnten das jetzt nicht im Einzelnen prüfen und uns anschauen, weil wir da auch keinen Zugang zu haben. Aber die Grundidee ist gut und es steht zu vermuten, dass das eben auch einfach ein sehr, sehr vernünftiger Ansatz sein kann, um eben auch diesen Raum zu schaffen, über Geschlechterbilder problematische zu sprechen, weil das eben auch ein wichtiges Thema in der Lebenswelt von jungen Menschen ist. Ja, haben wir das? Also danke auch nochmal da für die Zuschrift an die entsprechende Userin. Was könnten weitere Ansätze, was könnten Lösungen sein? Ich meine, wir haben ja auch jetzt einen Unterrichtsimpuls, können wir vielleicht auch ganz kurz drauf eingehen. Was siehst du da noch?
Es ist ein unglaubliches Potenzial, das jahrgangsübergreifend in allen Klassenstufen einzubinden. Du hast vorhin von dem Ergebnis berichtet, wie oft das schon an Schule auch tatsächlich aufgegriffen wurde, das Thema. Und neben Ressourcen etc. Liegt eine mögliche Ursache vielleicht auch darin, dass es gar nicht so einfach ist, sich ganz spezifisch diesem Thema zu widmen, wenn es jetzt darum geht zu gucken, was sind eure konkreten Vorbilder und die kritisch zu betrachten. Denn erstens gibt es die DSGVO, da stehe ich dann vor rechtlichen Fragen, was darf ich nicht. Dann gibt es die AGB-Altersgrenzen, die dürfen teilweise die Netzwerke noch nicht nutzen. Dann weiß ich nicht, was mir da für Content gezeigt wird. Ich möchte ja vielleicht die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse auch nicht auf einen Content leiten. Das heißt, ich möchte das Ganze, wenn ich das Ganze aufgreife, macht es ja Sinn, wenn man das Ganze lebensweltnah macht. Lebensweltnah bedeutet aber, dass da ganz viele Fallstricke lauern, die auch nach hinten losgehen können. Und vielleicht liegt es also auch an Unsicherheiten, wie das Thema gut aufgreifbar ist. Und genau vor dieser Unsicherheit standen wir mal wieder bei dem Unterrichtsimpuls, denn Auch wir haben genau dieses Problem. Wir wollen praktische Beispiele bringen, aber wir wollen sie nicht auf die Seiten leiten. Und wenn wir sie selbst inszenieren, sind sie maximal albern und aus der Hand von Erwachsenen und funktionieren nicht.
Du also sagst, das müssen wir auch mal ganz selbstkritisch sein.
Ja, ist so, egal wie gut man es versucht. Deswegen haben wir uns versucht, dem Ganzen ein bisschen anders zu nähern im Unterrichtsimpuls, nämlich über eine Steckbriefmethode des Vorbildes. Auftrag zu Beginn der Unterrichtsstunde ist, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler hinsetzt, überlegt, welches Vorbild habe ich entweder im familiären Bereich, aber auch im medialen Bereich. Gerne ein mediales, wenn Sie das schon haben. Der Unterrichtsimpuls startet ab Klasse 5, deswegen haben wir das auch auf das familiäre Umfeld und den Bekanntenkreis also dahingehend geöffnet, auch weil nicht alle da unbedingt mediale Vorbilder haben. Sie setzen sich also hin und notieren, was macht die Person, was zeichnet sie so aus, welche Eigenschaften hat sie, ja, so Interessen, Eigenschaften, Fähigkeiten, möglichst geschlechtsneutral aufzuschreiben. Lehrkraft nimmt sich dann die ganzen Steckbriefe, liest sie vor, ohne zu erwähnen, um wen es sich handelt, und dann ordnet die Klasse ein, vermute ich, es ist ein Mann oder vermute ich, es ist eine Frau. Die Steckbriefe werden erstmal aufgehängt. Im nächsten Schritt gehen die Schülerinnen und Schüler durch den Raum und überall liegen gemischt auf den Tischen verschiedene Interessen, Fähigkeiten, Eigenschaften. Und sie haben den Auftrag, die Männern und Frauen zuzuordnen, und zwar entsprechend der gesellschaftlichen Erwartung. Es geht also nicht darum, ob sie selber denken, der Begriff Fürsorge oder fürsorglich oder stark steht für Mann oder Frau, sondern das zuzuordnen, wie Gesellschaft es zuschreiben würde, was gesellschaftlich so üblich ist. Manches werden Sie vielleicht da aber auch schon auf eine Schnittmenge hängen, weil Sie sagen, das würde ich jetzt nicht spezifisch einem Geschlecht zuordnen durch Gesellschaft. Da würde Gesellschaft wahrscheinlich es auch beiden Geschlechtern zuschreiben. Danach gucken Sie, gibt es denn jetzt Dinge, wo ihr selbst von euch sagt, das trifft auf mich zu, ich habe aber das andere Geschlecht. Das ist der Punkt, mit dem wir nicht einsteigen bei dem Unterrichtsimpuls, weil ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, dann auch gerade so in 8., 9. Klassen selber auch offen vor der Klasse zu sagen, ich bin ein Junge und bin trotzdem, weine trotzdem zum Beispiel. Mal so ein bisschen abgedroschenes Beispiel zu nehmen. Sie haben da die Möglichkeit, müssen aber nicht mitmachen, müssen sich nicht in allem öffnen, dann diese Schnittmenge wachsen zu lassen. Also weg von der gesellschaftlichen Zuschreibung und der medialen Zuschreibung hinzugehen zu, ja, aber wie ist es überhaupt? Und dann zu über Leitfragen zu diskutieren, ja, wer entscheidet überhaupt, was in dieser Schnittmenge landet? Wer entscheidet, wem was zugeschrieben ist? Entscheidet es Gesellschaft? Entscheiden es Medien? Liegt die Entscheidung bei euch? Und der Unterricht endet damit, dass Sie sich da nochmal die Rollen, Vorbilder nehmen, die Sie zu Beginn bearbeitet haben. Gucken, wer steckte dahinter? Hat die Vermutung zugetroffen oder nicht? Meine Hoffnung ist, dass da der ein oder andere Influencer, die ein oder andere Influencerin dabei ist, die falsch zugeordnet wurden, dem falschen Geschlecht zugeordnet wurden. Und dann zu merken, ah Moment, das ist ja mein Vorbild. Diese Person verkörpert aber Eigenschaften, die Gesellschaft eigentlich dem anderen Geschlecht zuschreibt. Und sich dann genau darüber auszutauschen, ja, aber die Person ist ja trotzdem Vorbild für mich. Und wo sind das die Vorbilder vielleicht gerade, weil sie das auch verkörpern und das gerade leben. Ja, und genau, es war so ein bisschen dieser Zwiespalt aus, wir haben keine realen Beispiele, aber sie sollen trotzdem ihre realen, lebensweltnahen Beispiele mitbringen. Trotzdem auch gleichzeitig in so einen Schonraum zu geben, weil im Unterricht sich in so einem Klassensetting, wo ich nicht freiwillig mit den anderen zusammen bin und nicht unbedingt mit allen befreundet bin, durchaus sich persönlich zu öffnen, ohne sich schutzlos auszuliefern. Ja. Es ist nicht so einfach, Unterrichtsmethoden dafür zu entwickeln. Und ich vermute auch, dass auch das daran dann eben scheitern kann, dass zum Unterricht aufgegriffen wird. Zumal in Lehrkräfteausbildung das ja auch gar nicht enthalten ist.
Ja, aber danke für die Kurzeinordnung und die Vorstellung. Das ist zumindest unser Versuch, auch für euch da draußen. Also schaut gerne mal vorbei auf unserem Campus. Dort findet ihr den Unterrichtsimpuls entsprechend. Und ja, zum Abschluss können wir eigentlich nur noch mal sagen, danke fürs Dabeisein heute. Und ja, vielleicht noch mal so als Randnotiz, weil es mir auch noch mal untergekommen ist. Also jüngst ist auch noch mal so ein satirisches Sachbuch, was total auch sehr gut einfach jetzt gerade zu dem Thema passt, nämlich Alpha Boys von einem Stuttgarter Comedian namens Aurel, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, März erschienen, Anfang Februar, um genau zu sein. Und ich glaube, das kann auch nochmal sehr schön und weil es auch ein bisschen, sagen wir mal, heiterer und humoristischer, glaube ich, verarbeitet ist, ja, als Inspirationsgrundlage auch mal dienen, sich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Und wo wir bei Vorbildern sind, genau so jemand ist eigentlich so ein mögliches Vorbild und was dann auch auf Social Media eben aktiv werden kann und wo man sich entsprechend auch mal mit auseinandersetzen und auch dran reiben kann, denn das ist letztendlich Identitätssuche. Nicht immer irgendwelchen Schablonen entsprechen, sondern einfach sich mit unterschiedlichen Modellen auseinandersetzen, mit Persönlichkeiten und sich vielleicht auch mal Segment hier rauspicken, Segment da rauspicken und ja, das zu etwas Eigenem machen, zu der eigenen Identität. Also das nur so als kleine Randnotiz und Empfehlung von uns. Und ja, ich würde sagen, damit packen wir es für heute. Vielen Dank, Vera. Es war mir ein Fest und auf bald.
Vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude, mal dazu vertreten.